Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, letztes Mal habe ich hier am 29. Januar gestanden. Das war vor dem Urlaub und da war das der Predigtext, den wir als Evangelium gehört haben heute. Und es war Bibelsonntag und von daher habe ich diesen Predigtext nicht genommen. Das war aber nicht der einzige Grund. Der Predigtext aus Matthäus 14, an dem Sonntag damals, war ein Text, der hatte mich die Wochen vorher schon begleitet. Und der war an mir, an meiner Situation eigentlich viel zu nah dran, als dass ich da so einfach hätte drüber predigen können. Deswegen war ich ganz froh, dass Bibelsonntag war und ich einen anderen Text nehmen konnte. Aber der Text hat mich auch im Urlaub weiter begleitet und ich habe ihn mitgenommen. Und da steckt so viel drin für mich selber, das könnte ich in einer Predigt gar nicht alles unterbringen, nicht mal in dreien. Aber deswegen möchte ich zumindest versuchen, in den nächsten drei Gottesdiensten etwas von diesem Predigttext weiterzugeben, was mir da wichtig geworden ist. Heute soll es erstmal um den Glauben gehen. Dazu gleich mehr. Am nächsten Sonntag, am 5. März, soll es ums Warten gehen. Wenn das Warten schier unerträglich wird. Und am 12. März geht es um Angst und um Versagen. Herr, hilf, ich gehe unter. Heute aber erstmal, wie gesagt, um den Glauben, den Jesus uns vorgelebt hat, als er nach Jerusalem ging. Das hat schon mit diesem Sonntag zu tun und wir merken bei den Themen, die ich angesprochen habe, das geht schon auch in Richtung Passionszeit, nicht nur in Passionszeit Jesu, sondern auch in die Richtung Passionszeiten in unserem eigenen Leben. Es geht um den Glauben, der Petrus leitete, als er damals erkannte, wer Jesus für ihn selbst und für die Welt ist. Du bist der Christus, der Sohn des Hochgelobten, der Sohn Gottes. Der Glaube, der Petrus dazu brachte, diesen Schritt aus dem Boot zu machen. Aber was ist das eigentlich? Glauben. Für uns Christen ist klar, Glaube und Christsein, das gehört zusammen wie Kaffee und Tasse oder wie Kugel und Schreiber. Untrennbar. Und es ist auch ziemlich klar, dass Glaube im christlichen Sinne eben nichts mit Vermuten zu tun hat. Also ich vermute, ich glaube, dass morgen schönes Wetter wird, weiß es aber nicht genau, ich habe den Wetterbericht nicht gehört und ob man dem vertrauen kann. Oder ich vermute mal, dass du nett bist, weiß es aber nicht und täusche mich darin hoffentlich nicht. Nein? Aber was ist denn Glaube dann? Nicht nur, was ist der Glaube nicht, sondern was ist er? Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die ich in der Gedächtniskirche auf jeden Fall schon erzählt habe. Ich weiß nicht, ob ich sie hier auch schon erzählt habe, aber ich finde, sie beschreibt sehr gut, was Glaube bedeutet. Glaube, zu dem Jesus uns einlädt, ihm nachzufolgen und Gott als Vater zu glauben. Es wird erzählt, dass vor längerer Zeit schon ein Seiltänzer, als die Jahrmärkte noch von Stadt zu Stadt zogen, ein Seiltänzer auf den Marktplätzen immer wieder seine Vorstellung gegeben hat und in schwindelerregender Höhe da sein Seil aufgebaut hat und dann da balancierte und tanzte und machte und tat. Wie gut, dass Sie meine Füße gerade nicht sehen. Und der hat sogar mit einer Schubkarre das geschafft, auch über das Seil zu gehen, vorwärts, rückwärts. Er rannte über das Seil, er ging mit verbundenen Augen über das Seil und die Menge tobte, jubelte. Dann hat er sogar zwei Säcke Zement hineingetan in die Schubkarre und ging weiter mit verbundenen Augen vorwärts, rückwärts über das Seil. Und die Menge tobte, jubelte. Dann fragte er, ob die Menge denn meint, dass er auch mit einem Menschen in der Schubkarre da so rübergehen könnte. Ja klar, selbstverständlich, wenn nicht du, wer dann? Und dann fragte er, ja, wer kommt jetzt hoch und setzt sich in die Schubkarre? Schweigen. Irgendwie bewegte sich gerade keiner mehr. Zumindest zunächst. Ein Junge hob dann den Arm, kletterte die Leiter hoch, setzte sich in die Schubkarre und der Künstler, der Artist ging da vorwärts, rückwärts wieder rüber. Die Menge jubelte, tobte, war völlig begeistert. Als der Junge unten war, da stellte einer von den Zuschauern dem Jungen die Frage, sag mal, hattest du denn gar keine Angst da oben in der Schubkarre auf dem Seil? Da antwortete der Junge, nö, eigentlich nicht. Der Mann, der ist ja mein Vater und ich weiß, dass der weiß, was er macht und was er kann und was er macht. Glaube, wie Jesus ihn meint und wozu er uns einlädt, wenn er uns einlädt, ihm nachzufolgen, mit ihm zu leben, ist in diesem Sinne Vertrauen. Aber ich weiß jetzt nicht so richtig, ob wir nicht eher so ein bisschen wie die Menge sind, wenn wir das hören, ob wir da nicht eher unten stehen und sagen, naja, wenn ich das so will, so bedingungslos, so abgrundtief und umfassend mich Gott anvertrauen, mich ganz und gar in seine Hand begeben, auf Gedeih und Verderb mit allem. Was anderes war es letztlich nicht, was der Junge gemacht hatte. Er hatte sich mit allem, was sein Leben ausmacht, was er ist und was er hat, in diese Schubkarre des Vaters gesetzt. Kann ich das? Will ich das? So mich Gott anvertrauen. Wie gesagt, ich finde mich meistens irgendwie unten in der jubelnden Menge wieder. Ich finde das ganz klasse, in der Bibel zu sehen oder auch von anderen zu hören, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Aber es ist schon besser, wenn das Ganze nicht zu konkret und zu direkt wird und mit mir selber zu tun hat. Bitte keine Drahtseilakte, Gott, in meinem Leben. Und schon gar keine Stürme mitten auf dem tobenden See. Viel lieber ist mir, und ich könnte mir vorstellen, dass es Ihnen und euch nicht so ganz anders geht, viel lieber ist es, dass ich mal die Schubkarre meines Lebens so auf sicherem Terrain in der Hand habe und selber steuern kann, wo es hingeht, und da relativ sicher bin. Und ganz gut ist, wenn Gott sich in meine Schubkarre setzt und mit mir da rumfährt. Dann kann er nämlich aussteigen, wenn es mal nötig ist und mir gefällt, und kann mir helfen. Das ist bequem. Jesus glauben, Jesus nachfolgen, mich Gott anvertrauen auf Gedeih und Verderb mit allem in jeder Situation, will ich das? Kann ich das? Ich merke, ich möchte da nicht zu schnell sagen, ja, ich bin ja schon über 30 Jahre Christ und ich bin auch Pfarrer. Aber ich möchte genauso wenig zu schnell sagen, nee, nee, das kann ich nicht. Und ich glaube, das will ich auch nicht. Ich möchte mich vielmehr fragen, wie weit, und das würde ich Sie bitten, wenn Sie eine Frage mitnehmen, dann ist das schon viel, wenn Sie diese Frage von heute mitnehmen. Wie weit geht mein Vertrauen zu Gott? Wie weit geht meiner Meinung nach auch Gottes Vertrauenswürdigkeit? Wie weit geht mein Vertrauen, wie weit geht Gottes Vertrauenswürdigkeit? Mein erster Impuls ist, wie gesagt, eher zu sagen, nein, nein, das ist mir zu nah und in solche Situationen möchte ich gar nicht kommen. Aber mein zweiter Impuls ist, wenn ich über meine Vertrauensbereitschaft und Fähigkeit nachdenke und ehrlich nachdenke und ein bisschen reflektiere, dann staune ich, wie viel ich im ganz alltäglichen Leben auch jenseits von Gott und Glauben bereit bin zu glauben, zu vertrauen. Leben ohne Vertrauen, das geht nämlich gar nicht. Und das fängt ganz banal an. Wenn Sie nachher nach Hause gehen oder fahren, und Sie gehen oder überfahren, und nicht überfahren bitte, Sie fahren über eine Ampel, dann glauben Sie und vertrauen Sie ganz selbstverständlich, dass die anderen gerade, wenn Sie grün haben, rot haben. Da hängt immerhin eine ganze Menge für Sie dran. Und für die anderen auch. Aber noch etwas viel weitergehend. Gar nicht so alltäglich und banal sind Situationen, wenn ich zum Beispiel ins Krankenhaus gehe, wie vor 3 Jahren zum Beispiel, und die an meinem Herz rumfummeln, da einer so reingeht und was Sachen da macht, dann vertraue ich nicht diesem Arzt an oder diesen Ärzten an, seinem Wissen, seinem Können, und ich vertraue darauf, dass der nicht nur da ist, mein Leben zu erhalten, sondern im Notfall auch zu retten. Oder ganz frisch, ich steige mit ungefähr 250 bis 300 anderen Leuten in ein mit Technik vollgestopftes Flugzeug ab. Das Ding wiegt über 150 Tonnen. 155.000 Kilogramm Startgewicht. Und das ganze Ding bringt mich in einer Höhe von 12.000 Metern, also 12 Kilometer, bei einer Geschwindigkeit von 800 Stundenkilometern, mal eben 7.000 bis 8.000 Kilometer weit weg von Berlin nach Nairobi und das Ganze bei einer Außentemperatur bei minus 70 Grad in etwa. Sag mal, was mache ich da eigentlich? Ich vertraue darauf, dass das Ding in der Luft bleibt, technisch in einwandfreiem Zustand ist und dass die Piloten dieses Ding nicht nur fliegen, sondern tatsächlich auch wieder runterbringen können. Hi. Mein Vertrauen ist also im wahrsten Sinne des Wortes abgrundtief, 12.000 Meter tief und geradezu grenzenlos. Und dass Menschen gegenüber, die ich nicht einmal kenne und die mich... Und das bedeutet nichts anderes, dass ich mein Leben, diesem Flugzeug und den Piloten, mein Leben anvertraue mit allem, was ich habe. Warum tue ich das? Ich weiß, Leute sagen, ich steige in so ein Ding nicht ein. Die meisten tun es. Warum? Eigentlich aufgrund von ziemlich unpersönlichen, aber doch verlässlicher Zahlen und Statistiken. Das Flugzeug ist nach dem Schiff und nach der Bahn das sicherste Verkehrsmittel vor Bus und Auto. Und nichts bringt mich so schnell irgendwo hin wie das Flugzeug. Und wenn ich meine Tochter in Nairobi besuchen will, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mich diesem Ding anzuvertrauen. Weil so viel Zeit habe ich gar nicht, dahin zu laufen oder zu fahren. Und die Statistik sagt, auf 1 Milliarde zurückgelegter Flugkilometer kommen 0,55 verunglückte Menschen. Das finde ich sehr beruhigend. Bei 300 Menschen im Flugzeug heißt das, wir müssten erstmal fast 6 Milliarden Kilometer fliegen, bevor einer von uns 300 dabei ums Leben kommt. Das ist doch relativ sicher, oder? So weit habe ich gar nicht vor zu fliegen. Aber mal ganz im Ernst. Im Grunde ist mein Vertrauen so groß, dass ich in eine Schubkarre einsteige. Und das nicht mein Sein. Im Vertrauen, dass die Ingenieure und Pilote wissen, was sie tun und was sie können. Ich staune schon darüber, wie groß mein Vertrauen in solch alltäglichen Sachen jenseits von Glaube und Gott ist. Aber ja, Leben ohne Vertrauen geht gar nicht. Und das fängt nicht erst in meiner Beziehung zu meiner Frau an oder zu meiner Familie, sondern schon viel früher. Das ist interessant. Nur, jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen. Das, was Petrus tut, das geht ja nochmal viel weiter, als dass er in ein statistisch ziemlich sicheres Flugzeug steigt. Er tut diesen Schritt aus dem Boot mitten im Sturm auf das Wasser. Was ist denn das? Wieso tut er das? Und Jesus, der geht nach Jerusalem, wie wir gehört haben, und wir wissen, was ihn dort erwartet, und er weiß es auch. Er geht nicht einfach nach Jerusalem und rechnet mal eben nach, dass statistisch gesehen so und so viele Zigtausende jeden Tag nach Jerusalem rein und wieder rausgehen und er wird bestimmt nicht der 998.356. sein, der dabei ins Leben kommt und nicht mehr aus Jerusalem rauskommt. Er weiß, wohin er da geht und was passiert, nämlich dass er stirbt. Wieso tut er das? Sowohl Petrus als auch Jesus tun da etwas, weil sie Gott vertrauen. Bedingungslos, durch und durch. Das Geheimnis von Jesu Vertrauen zum Vater hat einen Grund. Nämlich das Wissen um die Liebe des Vaters. Was die Jünger immer wieder fasziniert hat, als sie mit Jesus unterwegs waren, war dieses vertrauensvolle Verbundensein Jesu mit dem Vater. Wie er mit ihm geredet hat. Dass er aber, Papa, lieber Vater zu Gott sagen konnte. Und das war nicht nur ein Gebet, das war nicht nur ein Spruch, sondern diese Haltung, dieses Vertrauen in die Liebe Gottes, das bestimmte sein ganzes Denken, sein Reden, sein Handeln, alles, was er tat. Diese Liebe bestimmte sogar den Weg voller Vertrauen, selbst dann noch, als er nach Jerusalem geht und wusste, was ihn da erwartet. Das Vertrauen auf die Liebe Gottes war das, was ihn immer noch getragen hat, gehalten hat, als er Blut und Wasser schwitzte im Garten Gethsemane und wirklich heulte und sagte, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht und soll geschehen. Denn er weiß, dass der Weg, den er da geht, der Weg seines Sterbens, Leben für unzählige bedeutet, für uns bedeutet, von jedem Einzelnen von uns bedeutet. Weil alles, was uns von Gott trennt, durch seinen Tod am Kreuz weggenommen wird. Weil er uns Vergebung, Versöhnung mit Gott ermöglicht. Weil sein Sterben am Kreuz heißt, dass er unseren Tod, unser Sterben, unser Leiden mitteilt. Und dass dem Tod von Gott her nicht das letzte Wort überlassen wird, sondern dass wir nicht nur Karfreitag, sondern Ostern feiern, darauf zugehen. Und er weiß auch, dass der Vater ihn in seiner Liebe nicht selber auch nicht der Macht des Todes überlässt. Er hat dreimal seinen Jüngern sein Sterben angekündigt, aber auch dreimal sein Auferstehen. Das lässt die Angst nicht weg sein für Jesus. Aber die Liebe Gottes lässt die Angst nicht das Einzige sein und lässt ihr nicht das letzte Wort. Vielleicht schon mal ein kleiner Happen für das, was kommt. Angst gebiert nicht mehr länger Misstrauen. Die Angst macht Vertrauen nicht länger unmöglich. Und deswegen kann Jesus selbst im Sturm seines Lebens, seiner Angst beten, Vater, alles ist möglich. Und wenn dieser Umstand jetzt nötig ist, damit du dein Ziel durch mich erreichst, das, was du durch die Propheten angekündigt hast, dann nimm diese Sache bitte nicht von mir. Ich weiß, du sorgst in allem für mich. Du kannst das. Und er steigt ein in die Schubkarre des Vaters und geht nach Jerusalem. Und Petrus? Warum steigt Petrus aus dem Boot? Er rettet damit niemanden. Das habe ich mich oft gefragt. Und mir scheint meine einzige Antwort logisch, und die möchte ich mir aber zu eigen machen. Die möchte ich für mich nicht nur entdecken, sondern leben lernen. Immer wieder. Im Boot, da hat er mit den anderen zusammen die ganze Nacht, und sie waren erfahrene Fischer, die ganze Nacht gegen den Sturm angekämpft. Und er war wie die anderen auch am Ende seiner Kraft und seiner Möglichkeiten. Und die sonst so sicheren Holzbretter, mit denen er schon so viele Situationen überstanden hat, die boten jetzt nur noch scheinbar Halt und Sicherheit. Und er war im Boot mit den anderen, genauso ausgeliefert wie draußen auf dem Wasser. Sie boten eben nur noch scheinbar Sicherheit. Das war eine Frage der Zeit. Und da war Jesus da draußen. Und wenn er sich nicht täuschte, dann war dieser Jesus da, wo er jetzt am Ende war, dann war die Nähe zu Gott, die Jesus verkörperte, das Einzige, was jetzt noch Halt und Rettung bedeutete. Und deshalb, wenn du es bist, dann befehl mir, dass ich zu dir komme. Und Jesus sagt, ich bin's. Komm. Und dieses Vertrauen, das Jesus selbst hält und trägt zu Gott, wenn nichts mehr hält und nichts mehr trägt, dieses Vertrauen ist der Grund, dass er, als er dann auch singt, als er tatsächlich singt, nicht nur denkt, sag mal, wie blöd war ich denn, sondern dass er in diesem selben Vertrauen voller Verzweiflung immer noch rufen kann, Herr, hilf, ich gehe unter, rette mich. Du bist meine letzte Rettung. Wie weit geht mein Vertrauen, wie weit geht ihr, wie weit geht dein Vertrauen zu Gott und wie weit Gottes Vertrauenswürdigkeit? Und das ist das, was Jesus zeigt und was Petrus vorlebt. Die Vertrauenswürdigkeit Gottes geht viel weiter als das Vertrauen auf statistische Sicherheiten, dass es mich schon nicht treffen wird und dass es doch irgendwie gut gehen wird. Gottes Vertrauenswürdigkeit trägt selbst dann noch, wo ich am Ende bin mit meinen Möglichkeiten, wo ein lieber Mensch stirbt, wo ich selber am Ende meiner Kraft bin und nicht mehr weiter weiß und nicht mehr weiter kann. Und da zählen eben keine statistischen Zahlen, dass es schon irgendwie gut wird und irgendwie an mir vorübergeht, sondern da geht es, die Frage zu beantworten, wo finde ich Halt und wo finde ich Rettung, selbst wenn nichts mehr hält und ich am Ende meiner Kraft bin. Selbst wenn es schief geht und ich untergehe. Wo finde ich Halt und Rettung, wenn nicht bei dir, Gott? Bei meinem Retter, der mich liebt, der nicht von meiner Seite weicht und der die Ewigkeit nicht ohne mich verbringen will. Ja, ein letztes Mal. Leben ohne Vertrauen geht gar nicht. Und will ich auch gar nicht. Überlegen Sie mal bitte, ob Sie ohne dieses Vertrauen, ohne diese Vertrauenswürdigkeit Gottes leben wollen. Ich nicht. Als ich da im Krankenhaus war und die da an dem Herz rumgepopelt haben und ich nicht wusste, ob das jetzt wirklich alles so gut geht, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Da habe ich diesen Brief an meine Frau und an meine Kinder geschrieben und habe geschrieben, wie dankbar ich für alles bin, was war. Und wenn es jetzt wirklich irgendwie schief gehen sollte mit dieser OP und das ganze Boot meines Lebens da nicht so heil rauskommt, dann weiß ich, ich bin geborgen bei ihm. Und dann weiß ich, wir werden uns bei ihm wiedersehen. Weil der Vater weiß, was er kann und was er tut. Und weil ich es an Jesus sehen kann, was er kann, was er will und was er tut. Gott sei Dank. Und davon wollte ich heute erzählen, wollte Sie einladen zu diesem Vertrauen, weil Sie viel öfter, viel tiefer vertrauen, als Sie es gemeinhin wahrnehmen. Und weil Gott viel vertrauenswürdiger ist als alles andere und dieses Vertrauen guten Grund hat. Soweit für heute. Wenn es ums Warten geht und um die Angst und ums Versagen, dann aber erst in ein oder zwei Wochen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in diesem Jesus Christus. Thank you.